3, 2, 1. Spielekeller.
Herzlich willkommen im Spielekeller 124. Meine Wenigkeit, aber natürlich viel wichtiger, Herr Hahner auch wieder mit am Start. Der Magic Master, wie ich ihn jetzt nenne, weil meine Timeline nur noch voller Magic-Con ist und ganz viele verschiedene gern gewonnene Menschen, die immer drumherum waren. Hi Chris, wie geht's dir?
Moin. Ja, man ist ja gehypt nach so einem Event.
Ja, finde ich auch geil. Aber es ist krass, wenn ich einmal in deiner Timeline drin bin, kriege ich auch nichts anderes mehr. Dann kriege ich, also ja, mir werden auch Sachen wieder angezeigt. Nee, es geht nicht darum, dass du jeden Tag 10-mal postest.
Ja, aber so viel war es ja gar nicht.
Wenn ich neu starte, habe ich das Gefühl, dass der Algorithmus sagt, du musst dir das nochmal angucken.
Ja, du musst das halt vor allem, du musst vor allem mehrfach liken und kommentieren. Ja,
ich like deine Sachen in der Regel immer, glaube ich.
Ja, guck mal.
Hoffe ich. Doch, also recht häufig.
Ja, hoffe ich doch auch.
Doch. Ja, also waren ja viele gute Bilder, auch wenn es jetzt schon anderthalb Wochen her, nee, warte mal.
Eine Woche. Und,
ja, eine Woche her ist. Stimmt, letztes Mal haben wir drüber gesprochen, ja. Jetzt ist es schon eine Woche her. Wir sind heute am 8.7.2024. Es ist 10.18 Uhr für euch. Wir gehen natürlich, wenn ihr jetzt hier gerade reinhört, ist der 10.7. logischerweise Mittwoch, denn ihr könnt es ja gar nicht abwarten, genau beim Publishing direkt reinzuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Chris, wie war deine Woche?
Gut.
Okay. Ja, ja, dann nee, lass uns doch wieder gehen, oder?
Ja, gute Woche. Viel los gerade. Aber ich hatte ja das Vergnügen, tatsächlich mir jetzt ein EM-Spiel reinzuziehen. In Hamburg.
I saw it.
Das war gut. Und das war echt so, als hätte man es irgendwie geahnt. Das war so Value for Money, ne? Maximum. So mit Elfmeterschießen und so. Also mehr kriegst du halt nicht geboten, ne?
Ja, das stimmt. Für alle, die natürlich auch das Deutschlandspiel gesehen haben. Ah, ich hab das schon fast wieder verdrängt. Ich sag's dir, wie es ist. Ich war wirklich traurig danach.
Okay, ich sag jetzt was, weil ich hab das ganz vielen Leuten gesagt und ich stehe dazu. Ich glaube, dass, weißt du, alle jetzt diese Schiedsrichterdebatten aufmachen und so. Und ich denk mir halt, ey, wenn du so viele Chancen hast und die Chancen nicht machst, verlierst du halt ein Spiel.
Ist jetzt
völlig egal, ob das Hand war oder nicht. Weißt du, weil das war nicht die einzige Chance, von der es irgendwie abgehangen hat. Das war ein gutes Spiel, es hat richtig Spaß gemacht, irgendwie so ab einem gewissen Zeitpunkt das zu gucken.
Zweite Halbzeit.
Der Anfang war ein bisschen träge, fand ich, aber da waren ja viele Chancen dabei, die man auch durchaus irgendwie hätte machen können. Ich kann das nicht besser, deswegen sage ich dazu nicht so viel, ne? Aber ich glaube, sich jetzt an dieser einen Szene aufzuhängen und das Spiel davon abhängig zu machen, weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist aber überschaubar, wie viele Leute sich im Verhältnis darüber aufregen. Natürlich, wenn man so emotional aufgeladen ist, gibt es da Leute, die sich darüber aufregen. Aber wenn man jetzt mal Spieler und so anschaut im Nachgang, das ist schon alles überschaubar. Ich hätte mich eher gefreut, wenn Fülle da noch das Kopfballtor Richtung Ende der,
das zum Beispiel.
Der Verlängerung gemacht hätte. Das wäre eine geile Story gewesen. 2-2, Elfmeterschießen, das hätte ich sehr gefallen. Aber ich muss sagen, also ich habe im Vorfeld, man hat schon gespürt, dieses Mal ist da ein bisschen mehr drin. Rein stimmungstechnisch, fußballerisch wurde es auch richtig gut. Seit langer, langer Zeit, muss man auch mal dazu sagen. Und ich hatte echt das Gefühl, da ist richtig was drin. Und nachdem das Spiel verloren war, ich war bei uns in der Bar, wir haben mit vielen Leuten vor Ort geschaut, bin ich danach auch gegangen. Also ich wollte das andere Spiel dann nicht mehr gucken, obwohl ich schon Bock drauf hatte, auch Portugal noch zu sehen. Ja. Ich war richtig down. Ich habe auch alles reingesteckt. Ich war richtig emotionalisiert. Also wirklich, krass. Ich war völlig into it. Ein Kollege, liebe Grüße gehen raus an Paddy, mit dem wollte ich noch über ein Projekt von der Gamescom sprechen und noch ein Bierchen vielleicht trinken. Ich habe gesagt, du, meine Stimmung ist gerade so im Keller, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, dann bin ich nach Hause gegangen. Ja, gut.
So ist also, ich glaube, die geilste Story ist, ich habe das Tor ja erst gar nicht gesehen, das 2-1, weil wir ja in der Loge geguckt, ne?
Ja.
Und das war ja dann das war ja dann kurz vor Anpfiff, ne? Also das heißt, die haben halt einen Screen, auf dem nur noch stand, und ich habe da einen Screenshot von gemacht, da steht so, hey, noch 30 Minuten bis Anpfiff, bitte geht mal auf eure Plätze, weil das Spiel geht gleich los. Und das haben die halt als Overlay einfach über das Bild gelegt, ne?
Oh no.
Und in dem Moment konntest du das Spiel nicht mehr sehen und alle haben halt gepfiffen und sich irgendwie tierisch aufgeregt. Und als das Spiel zurückkam, stand es halt 2-1, ne? Also ist kein Witz. Und du denkst dann so, what?
Boah, dann ist dann noch ich mal sag's in der Wiederholung dir, wie es gesehen. Ist, ich will, boah, da wäre ich aber.
Also das war richtig brutal, ne? Das heißt, ich habe das zunächst gar nicht gesehen. Aber egal. Wie war deine Woche sonst?
Ich habe eine grundsätzlich gute Woche, sehr anstrengende Woche gehabt. Ich habe ein paar Nachtschichten gemacht, weil wir gerade mit ein, zwei neuen Partnern sprechen. Und an einem habe ich konkret auch selber für einen Pitch gearbeitet. und habe echt Vollgas gegeben und habe auch echt gemerkt, dass ich am Freitag am Ende der Woche richtig fertig war. Also ich habe wirklich von Montag bis Freitag durchgearbeitet, auch teilweise irgendwie von morgens 8 bis Mitternacht. Aber hat, glaube, also toi, 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 ich klopfe erstmal kurz aufs Holz.
Da haben wir es wieder, das von Dorian angesprochene, wir feiern uns immer, weil wir so hustlen.
Nee, ja, aber was heißt hustlen? Ich feiere mich, wenn es klappt, sagen wir es mal so. Nee, das war ja eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Ich hoffe, es hat sich sozusagen gelohnt und habe aber ein ganz gutes Gefühl dabei, deswegen mal schauen.
Drück dir die Daumen.
Ich war echt müde, das wollte ich da so sagen. Samstag war, dann runterkommen. Also wirklich, da habe ich dann gefühlt gar nichts mehr gemacht. Deswegen, ja, nee, war eine gute Woche, hat aber Spaß gemacht. Also ich habe selbst mal wieder intensiv dran gearbeitet. Das wollte ich damit so ein bisschen ausdrücken. Mhm. Hat richtig Bock gemacht. Und wenn das Ergebnis hoffentlich noch gut ist, das werde ich wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Tage erfahren, dann ist man umso zufriedener, würde ich sagen.
Daumen sind gedrückt.
Danke, danke. Wir haben noch ein paar News mitgebracht, Chris. Die wollen wir die heute alleine machen oder wollen wir noch jemanden dazu holen?
Nee, wir haben ja einen Gast hier, ne?
Ja. Wollen wir den Herrn Fleckel mal mit dazu holen?
Ja, lass den Herrn Fleckel mal mit reinnehmen.
Schön, dass es heute klappt, André. Also, wir gucken mal, ob es klappt.
Herzlichen Dank für die Einladung. Beim letzten Mal gab es kleine technische Probleme und etwas mit der Internet-Connection war schwierig. Wir probieren es nochmal.
Du Danke bist heute im Geduld. Zahnarztraum, habe ich gesehen.
Also, wir nennen das Startup Life, aber Zahnarztraum trifft es von der Scheibe her auch ganz gut.
Ja, ja. Es hat was von Zahnarzt.
Absolut. Ich weiß auch nicht, ich denke daran, das ist ein Zahn, der da ist, ja. Wir haben heute auch Video mit dabei für einzelne Schnipsel. Darf man, glaube ich, dazu sagen. Johannes ist ja im Off mit dabei. Das heißt, es könnte sein, dass das eine oder andere Schnipsel vielleicht auch im World Wide Web mit am Start ist. Ich denke, davon sollten wir auf jeden Fall auch mal einen kleinen Ausschnitt haben. Wie geht's dir, André?
Gut, gut. Herzlichen Dank. Ich hatte auch eine schöne Woche. Ich war zum ersten Mal seit, glaube ich, 20 Jahren im Europapark wieder letzte Woche.
Wir haben dich dann auch gar nicht gefragt. Hey, André, wie war eigentlich deine Woche?
Ich habe schon alles aufgeschrieben hier, was ich erzählen will. Ihr müsst gar nichts mehr schreiben.
Ja, geil. Moderierst du das hier durch? Finde ich super. Europapark?
Nee. Ja, wart ihr das letzte Mal in so einem Freizeitpark?
Vor 2 Jahren. Langes her. Okay. Ich war früher, also Backstory, ich war früher jedes Jahr x-fach. Es ist ganz schön traurig, dass ich jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr war, ehrlicherweise. Ist mir gerade klar geworden. Ja. Ich liebe Freizeitparks. Boah, schnelle Achterbahn. Geht ab. Ich sag's euch, wie es ist. Mein Kind wird auch ein Achterbahnfreak. Ich gehe mit ihr, die ist jetzt 2,5, in kleine so Rutschbahnen. Die will schon auf Rutschbahnen, die locker erst ab 12 Jahren gehen oder so, wo ich sag, bist du völlig verrückt? Und die so, nee, schneller, schneller, schneller. Ich so, okay, das ist mein Kind.
Sehr gut.
Ja, ja, geht ab. Also, ich feier's.
Okay. Und keine Probleme mit Motion Sickness, wie man das in Neudeutsch sagt, nach 3, 4 Fahrten oder so?
Du meinst bei mir?
Ja.
Nee, noch geht's. Einigermaßen. Okay. Noch geht's einigermaßen. Ja.
Okay. Ist eine Frage, ja, bei mir merke ich es langsam.
Also ich sage nicht, dass es so ist wie früher, ne? Aber es geht noch. Also ich bin hart gesotten, was das angeht. Ich liebe es einfach, wirklich. Ist crazy. Chris, bei dir?
Ja, ich sag gerade, das ist, glaube ich, eine Frage der Häufigkeit. Wir waren das letzte Mal, also meine Frau ist ja so ein bisschen wie ich. Wir haben, als wir das letzte Mal in Disneyland Paris waren, haben wir halt, also weil wir da tatsächlich dann mal, also wir waren da öfter, jetzt nicht so oft wie andere, aber halt schon mehr als einmal. Und wir haben halt mittlerweile so, wir farmen nur noch die Sachen, von denen wir wissen, dass sie geil sind. Und ich weiß nicht, ob du mal diese Avengers-Achterbahn gefahren bist. Das war ja früher mal die Aerosmith. Also das ist ja die so ein bisschen nach vorne katapultiert. Also die beschleunigt halt extrem schnell.
Okay.
Und das haben wir halt so, und da ist auch nie eine Schlange, ne? Und das haben wir halt so oft hintereinander gemacht, bis uns wirklich schwindelig war. Und wir gesagt haben so, okay, ich muss jetzt mal hier, mein Nacken zieht ein bisschen. Ich bin ja kein Rennfahrer. Nein, ne? Da schlage ich ja schon mal eine Brücke. Also du merkst das, ne? Dann kriegst du irgendwann, wird dir echt ein bisschen dizzy.
Voll.
Also sollen wir mal mit der News anfangen? Denn wenn du gesagt hast, du hast die Brücke gesponnen, wir haben ja ein paar News mitgebracht, bevor wir tiefer reingehen mit André. Ich habe selber jetzt nur am Rande mitbekommen, NASCAR im Rocket Racing Spielmodus mit am Start, also in der Fortnite Metaverse, also in der Fortnite Welt inkludiert. Habt ihr beiden ein bisschen mehr davon mitbekommen? Und wenn ja, was? Könnt ihr ein bisschen was dazu sagen?
Möchtest du, André?
Also am Rande natürlich. Also was wir grundsätzlich wahrnehmen, ist, dass es ein verstärktes Interesse daran gibt, das Thema Motorsport zu digitalisieren über unterschiedliche Spieletitel und Partnerschaften. Und das fängt bei Rocket League an und hört bei Assetto Corsa Pro irgendwie auf. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich sage mal, wenn man jetzt ein bisschen in der Branche drin ist, also im Simracing tut sich schon ziemlich viel. Also es ist relativ starke Wachstumsraten, so viel so ein Try and Error. Und manche Sachen halt ein bisschen länger, manche kürzer. Es gibt sehr viele Cups, sehr viele Engagements, sehr viele Crossovers und das reiht sich da sehr gut ein. Ist es jetzt der ganz große Wurf? Glaube ich nicht. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass du versuchst, die großen Zielgruppen aus dem Gaming, aus dem E-Sports ein Stück weit in das Simracing zu holen. Das Gleiche machst du ja auch mit Motorsport, mit Formel 1. Versuchst diese Leute ein Stück weit in diesen Kosmos zu ziehen und auch einzuführen. Weil es, ich muss sagen, innerhalb der E-Sports-Branche Simracing nochmal ein genauso kleines Pflänzchen wie das E-Sports-Pflänzchen, was man gießen muss. Da sind auf jeden Fall noch viele Sachen, die man irgendwie machen muss. Aber solche Sachen helfen massiv, meiner Meinung nach.
Also ich möchte heute im ganzen Gespräch, ne, wir haben jetzt noch gleich mehr News, aber ich würde gerne in diesem ganzen Gespräch mit dir, weil du erzählst natürlich gleich genau noch, was du machst, aber es geht um Simracing, ne, so ein bisschen. Mhm. Ich würde gerne einmal generell die Differenzierung vornehmen zwischen, also allem, was halt realistisch ist. Ja. Ne, was du halt, also wenn wir über Simracing sprechen, das ist ja eher die Simulation des echten Racings. Wenn wir jetzt natürlich über sowas reden wie Rocket Racing in Fortnite, das ist natürlich Hardcore-Fantasy, ne? Das macht halt Sinn, weil Epic Games ja Psyonix gekauft hat, das heißt, denen gehört jetzt Rocket League. Dann haben sie quasi, also ne, so wie es aussieht, aus Rocket League einfach eine Racing-Mechanismen genommen und die halt in Fortnite gebaut. Deswegen gibt es jetzt Rennstrecken in Fortnite. In dem Fall, glaube ich, ist das ja irgendwie an Chicago angelehnt, glaube ich, an diesen Streetcourse. Gemacht hat Kata, finde ich ganz witzig, weil das auch ein ehemaliger Fnatic-Mitarbeiter ist. Und wenn du mal so drauf achtest, was so Leute nach Fnatic gemacht haben, das ist ganz spannend, weil die auch ganz häufig auf so innovativeren Themen sitzen. Sprich auch Artifact und so. Nee, ich leider nicht.
Ach, das ist aber, Quatsch, Chris, das ist Blödsinn.
Aber das halt, ja, also nicht so, ne? Aber das ist halt schon, das ist halt schon spannend manchmal, finde ich. Aber deswegen hat man da noch so eine Connection. Und ich glaube natürlich jetzt, also gerade hier Rocket Racing ist ja, ist jetzt nicht unbedingt realistisch, ne? Und ich glaube, Nesca hat ja vorher schon Partnerschaften mit Rocket League gehabt. Klar, die Autos sowieso, aber da gab es ja, glaube ich, noch ein paar mehr Sachen drumherum. Und jetzt sind sie halt auch in Rocket Racing, ne? Und das macht ja Sinn. Eine schöne Aktivierung, finde ich, vor so einem Event.
Voll. Und ja, wie du richtig sagst, ist es teilweise ist Casual Racing, Casual Gaming. Und da ist schon noch ein Weg hin zu, wie viele andere Simracing sehen, wirklich Hardcore, du versuchst ein echter Rennfahrer zu werden oder ein richtig guter Simracer zu werden. Das ist natürlich schon ein sehr breites Spektrum, was man da zusammenfassen kann.
Gibt es da einen Begriff, den ihr nutzt intern? Also habt ihr interne Unterscheidungen? Also ist das wirklich so Casual Racing oder ist das, weißt du, ich kenne das noch so, ey, so ein Arcade Racer, ja, ne? Also da gibt es ja so unterschiedliche Begrifflichkeiten. Habt ihr eine, die ihr aktuell irgendwie nutzt?
Also wir versuchen uns schon ein bisschen im Profibereich eher anzugliedern und ein bisschen weg von dem Casual. F1 Arcade gibt es zum Beispiel.
Nennt ihr diese Kategorie dann Casual Racing und unterscheidet zwischen so Sim Racing und Casual Racing oder wie grenzt ihr euch ab? Ich meine wirklich, wie nennt ihr diese Segmente?
Also wir spielen ja Assetto Corsa Pro. Unsere Simulatoren sind darauf ausgerichtet, können auch andere Spieletitel nehmen und die Abstufung machen wir im Schwierigkeitsgrad innerhalb des Spiels. Also wir haben auf unseren Lenkrädern haben wir so 5 Stufen eingestellt und dann hast du halt entsprechende Traction und Damage, bla 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 und so wird es halt ein bisschen schwieriger und leichter. Das ist aber alles im Profibereich angegliedert und wenn du jetzt so eine Pyramide hast, dann sind wir da schon sehr weit oben und darüber geht eigentlich nur bis professioneller Simracer oder bis echter Racer. Und unten, unterhalb der Pyramide merken wir, dass damit wir das breiter machen können, sind wir dann bei iRacing aktiv oder andere Spieletitel und versuchen die Leute so ein bisschen reinzufunneln. Aber die würden eher über das Casual Racing dann zu uns kommen und dann geht es bei uns schon in den Profibereich rein. Ja. Aber wir merken auch, dass das Casual Racing halt für viele viel zugänglicher ist. Ja. Und wenn wir 4 jetzt fahren und ihr macht das zum ersten Mal, da kann es halt sein, dass ihr bei den ersten Mal irgendwie keine gültige Runde macht, weil ihr irgendwie mit dem dritten Reifen über die weiße Linie gefahren seid. Dann guckt ihr am Ende da auf den Bildschirm und dann ist es nicht so befriedigend. Und das ist natürlich dann halt nicht so gut, wenn wir möchten, dass die Leute nochmal fahren. Also versuchen wir schon auch bewusst Formate anzubieten und zu entwickeln für jeder Mann und jeder Frau und dazwischen und außerhalb.
Ich habe mal in New York in so einem Simulator gesessen, aber wo das war auch wirklich so, so weiß ich, 180 Grad Screen irgendwie, ne? Also das war so richtig, richtig immersiv, so ein Riesending. Und ich sag's mal so, Rennfahrer werde ich nicht. Also, das hat echt Spaß
gemacht. Woran hast du das festgemacht?
Ich habe das daran festgemacht, dass ich ja, also wenn du von einer gültigen Runde sprichst, würde das ja implizieren, dass man eine Runde gefahren ist und ins Ziel gekommen ist.
So schlimm bei dir?
Ja, war tatsächlich schlimm. Also ich habe danach natürlich auch so Kram gemacht, hier so diese klassischen Rennspiele, auch die ein bisschen realistischer, in Anführungsstrichen. Ja. Aber ich habe damals echt, also davor war das, als ich in diesem Simulator gesessen habe, das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ich kann dir auch nicht sagen, was da eingestellt war, aber du kriegst ja dann ständig so Feedback aus der Boxengasse zum Thema, ey, Reifen noch nicht warm, ey, das noch nicht, ey, dies noch nicht. Und ich bin da schon gut über einen Kurs gefahren, on und off. Ich bin auch Offroad gefahren, sag ich mal so.
Sag kurz, André, bevor ich dann weitermache.
Es wird häufig unterschätzt. Also, ich meine, das Problem haben wir ja im E-Sports und Gaming irgendwie schon gefühlt seit Beginn der Zeitrechnung, dass das nicht ganz ernst genommen wird. Und dass es ja irgendwie einfach ist, mal so nebenbei ein Race zu fahren. Und in dem Augenblick, wo jemand in diesem Simulator sitzt und fährt, dann merkt derjenige, dass das alles andere als trivial ist. Und du kommst auch ins Schwitzen nach 20 Minuten. Das unterschätzen viele. Vor allen Dingen viele Männer, das ist eigentlich interessant. Also Männer, könntest du tendenziell sagen, sind eher auf, ich kann gut fahren, erzähl mir nichts, ich mache eine fette Runde und dann kommt natürlich keine gültige Runde mehr raus. Und Frauen sind eher ein bisschen vorsichtiger, fahren erstmal langsam, die ersten zwei Runden meistens gültig und dann wird langsam besser geworden. Das ist eigentlich ganz verrückt zu sehen. Ja. Also natürlich trifft nicht auf alle zu. Aber
ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich habe eine Runde abgeschlossen. Also ich glaube, gültig war die nicht. Ne? Aber ich habe wirklich viel Zeit auch außerhalb der Strecke verbracht. Weil du dann doch merkst, so in den Kurven, das geht, du fliegst da ganz schnell mal raus.
Der Vorteil ist, wenn du irgendwo gegenfährst, passiert halt nichts.
Aber es war echt schwierig. Ich meine, was ich einfach damit sagen will, ist, es war wirklich verdammt schwierig.
Ja. Ich schmeiß jetzt mal ganz kurz noch ein paar Sachen rein. Denn wir haben über den eSport World Cup gesprochen, hier und da mal, und auch über Saudi-Arabien. Und wir hatten das Thema SK Gaming, der nämlich die rund um Alex Müller und Team nicht beim eSport World Cup dabei sind. Und der gute Johannes hat ein Statement vom Alex einholen dürfen. Das werden wir natürlich auch nochmal verlinken.
Es gab ja die Frage, genau. In unserer Saudi-Arabien-Folge gab es ja die Frage, ob SK dabei ist oder nicht und wie Alex zu dem Thema steht.
Ja, kurz vor, vielleicht von unserer Seite, ich hatte es mir nochmal angehört, könnt ihr auch auf LinkedIn finden über den Spielekeller. Im Prinzip Status heute, passt es noch nicht zu uns. Wir sind aber dem Thema offen gegenüber und so wie ich das verstehe, hört man sich das dann auch für die Zukunft weiter an. Es gab auf jeden Fall Gespräche zu dem Thema. Deswegen das der Status quo mal kurz gefasst. Hört es euch gerne selber an. Vielen, vielen Dank an Alex, der dazu aus meinem Verständnis das erste Mal überhaupt ein offizielles Statement, zumindest so wie ich es gefunden habe, gemacht hat. Ne? Sagen wir ein anderes größeres Thema, vielleicht auch für die ganze Runde hier nochmal spannend, wenn das Thema Förderung und generell Support von Regierung oder Bundesebene, Bundesländerebene sozusagen geht, fangen wir vielleicht da mal mit an, denn im Süden von Deutschland, Games Bavaria, startet die Gamerei, wird relativ stark gefördert mit fast 600.000 Euro, 560.000 Euro insgesamt, um die Gamesbranche weiter zu supporten, vor allem die Entwickler. Ich war mal im Süden tatsächlich und habe dort die ganze Games-Bubble, also wirklich Game-Bubble im Sinne von wirklich Entwickler getroffen damals und habe damals schon das Gefühl gehabt, dass Bayern deutlich weiter ist als die meisten anderen Bundesländer. Aber das ist natürlich ein subjektiver Eindruck und das ist jetzt auch schon 5-6 Jahre her mindestens. Wie steht ihr zu dem Thema? Das Ding wird ganz schön unterstützt, kriegt eine Menge Kohle, Startups, Indie-Szene, Deutschland soll da auf jeden Fall gefördert werden. Habt ihr da eine Meinung überhaupt zu? Weil ich meine, wir sind ja eigentlich eher competitive ganz viel.
Ich würde dich jetzt nur fragen, weil du sagst weiter, halt genau in Bezug auf was. Weil
es gab
ich weiß
damals
nicht,
schon Flächen. Also
ich weiß
gab damals
ja nicht, ob
schon
die, also ich weiß nicht, ob die Industrie noch so aussieht, aber ich habe das in meinem Kopf, dass Hamburg war immer so Browser Games, aber da war irgendwie gefühlt alles. Und Berlin habe ich halt schon so als Game-Standort im Kopf. Ne? Also wenn du siehst, wer auch alles ein Headquarter in Berlin hat. Deswegen, wenn du sagst, München ist weiter, ist das dann in Bezug auf Förderung gemeint?
Ja, Förderung,
oder Flächen?
Absolut. Also ich habe mich natürlich damals da reingesetzt und habe mir mal angehört, wovon alle sprechen. Da war natürlich relativ viel Politik dann auch da Und da ging es damals schon darum, dass natürlich an der linken und an der rechten Stelle gewisse Dinge schon gefördert worden sind. Und das hatte ich so in meinem Kosmos, und wie gesagt, das ist jetzt locker schon 5, 6 Jahre her, so in anderen Bundesländern der Intensität noch nicht gespürt. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier Halbwissen, ne? Weil ich weiß nicht alle Fakten, wie es in Berlin aussieht oder Schleswig-Holstein. Hatte aber damals schon den Eindruck, oh, die haben hier schon, da fließt schon ein bisschen mehr Kohle. Unabhängig davon, dass Hamburg ein starker Standort für Gaming ist, aber da sind natürlich auch Privatindustrie sozusagen vielleicht auch stärker oder Berlin, ja, als Beispiel.
Ja, ich bin ein bisschen kritischer eingestellt, ehrlicherweise. Wenn du dir anguckst, was so an Fördergeldern ausgezahlt wird, wie klein der Games-Teil da eigentlich ist, und wenn du dir auch anguckst, wie die Konkurrenz aussieht international, dann sind da 560.000 einfach nicht viel. So, wie willst du denn damit ein Spiel bauen? Also eins erstmal überhaupt, ist ja schon sehr schwierig. Erstmal ist es gut, dass das passiert. Ich habe vorhin noch mal ein paar Zahlen angeguckt. Ich glaube, in der Europäischen Union gibt es so einen Fonds, den Creative Media Fonds, der hat letztes Jahr 320 Millionen ausgeschüttet. Da ist Games dabei. Games hat irgendwie 5%, also irgendwie 6 Millionen, zahlt die Europäische Union aus. In Deutschland kennt ihr ja das Thema, da waren es irgendwie mal 70 Millionen, die ausgeschüttet wurden. Dann war es gar nichts, jetzt sind es irgendwie noch 33 geworden. Ja. Das ist, also wenn wir sagen, wir gucken international, dann ist es halt bei Weitem nicht genug. Da fehlt halt die Kohle vorne und hinten, meiner Meinung nach. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, ich habe so eine interessante Geschichte gelesen über das Silicon Valley, wie das eigentlich entstanden ist, dass es eigentlich staatsfinanziert war, nachdem man gemerkt hat, dass die Russen mit Sputnik zu schnell im Weltraum waren, hat man gesagt, wir pumpen da Geld rein und wir bauen da so ein Tech Valley aus. Und daraus ist dann das Silicon Valley entstanden, dass das schon mit staatlicher Förderung geht. Dauert halt ein bisschen, aber du musst es halt auch ein bisschen stärker machen, ja. Und ja, das ist halt nicht genug. So gut, dass das passiert ist, aber es ist nicht genug.
Das ist ja ein guter Übergang tatsächlich. Ich bin da übrigens 100% bei dir. Ich glaube auch, dass das noch zu wenig ist. Ich habe jetzt leider Gottes zu dem Thema nicht die ganz konkreten Infos, aber ich habe mal gesehen, Euro, also wie die Verhältnisse Frankreich-Deutschland sind, was man reinsteckt, um am Ende ein Spiel rauszubekommen. Und da war Frankreich weit vor Deutschland. Konkretere Infos, vielleicht kann der Johannes das nochmal raussuchen im Nachgang. Da habe ich gesehen, dass Frankreich wirklich weit vor uns ist. Und da kann man sich eigentlich ganz gut vergleichen, finde ich, Frankreich-Deutschland. Sind auf einem ähnlichen Level unterwegs, aus vielerlei Hinsicht. Na, aber Bundesregierung, Ampelregierung, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Haushaltsentwurf für 2025, er wurde schwitzend, wurde er beschlossen. Ich glaube, das ging da irgendwie bis 6 Uhr morgens, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das erste Mal, Seite 6 des Entwurfs, ich lese mal ganz kurz vor, gleichzeitig wird die Bundesregierung den Games-Standort mit der Überarbeitung der Games-Förderung und durch die Einführung einer gemeinsam von Bund und Ländern finanzierten Förderzulage im internationalen Wettbewerb voranbringen. Es gibt noch keine genauen Informationen, aber das erste Mal hat diese Ampelregierung aus den drei Parteien beschlossen, in der Haushaltsplanung, die Förderung, Thema Gaming, da nochmal mit zusätzlich mit reinzubringen. Ich bin da immer sehr vorsichtig, weil grundsätzlich, ne, auch so was Gemeinnützigkeit, E-Sport etc. pp. Angeht, wir warten alle schon sehr lange auf die ganzen Thematiken. Aber trotzdem ist es positiv zu bewerten, meiner Meinung nach, dass solche Themen irgendwo Platz finden in offiziellen Dokumenten. Wie seht ihr das? Chris, Hanna, fangen wir
ja,
mal bei dir.
Ich dachte, der Herr Fleckel wollte was sagen.
Ja, dann Herr Fleckel.
Nee, ich hab keine Ahnung, ich habe immer viel Meinung dazu, aber ich glaube halt, ich warte jetzt erstmal, was passiert. Ne? Wir reden ja ständig drüber. Ich finde, so deutsche Politik und Gaming und vor allem auch irgendwie E-Sports und diese ganzen Themen, weißt du, das ist immer, wir reden da immer sehr viel drüber, aber lass uns doch mal die Dinge lieber bewerten, die dann auch aktiv passieren. Ist das wichtig, dass die Sachen irgendwo auftauchen? Ja. Aber heißt das jetzt zwangsläufig, dass auch was passiert? Weiß ich nicht. Ja. Und gewisse Dinge brauchen halt einfach sehr viel Zeit, verstehe ich auch. Aber ich würde dann, glaube ich, lieber die Tatsachen, also weißt du, wenn es passiert ist, lass uns die Resultate bewerten. Ist schön, dass es erstmal irgendwo steht. Aber ich bin erstmal sehr skeptisch, was Umsetzung angeht.
Ist ja auch erstmal eine gute, also eine Meinung. Ne? Kann man ja was. André, du siehst ähnlich.
Ja, und es ist auch viel zu riskant, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt irgendein Unternehmer oder möchtest in diesem Bereich arbeiten, dass du deine Klötzchen alle darauf legst, zu warten, dass da irgendwas kommt vom Bund. So, das ist ja das Riskanteste, was du machen kannst.
Ich würde sagen, es ist genauso riskant, wie dass man hofft, dass die Bahn pünktlich kommt. Also.
Ja, das ist, ich bin auch vorsichtig. Also ich habe da auch schon zu viele Versprechungen irgendwie gehört. Ich glaube, die Sachen müssen mehr aus der privaten Wirtschaft kommen. Und wenn du da ein paar Sachen zeigst, dann kommt da auch was vom Start. Der Mobile Game Developer aus Hamburg, den du erwähnt hattest, Chris, die haben so viele Mitarbeiter gehabt, dass die natürlich für die Stadt Hamburg ein wichtiger Arbeitgeber waren. Und gleichzeitig haben die Games verkauft von Hamburg in die Welt. Das bedeutet, da kamen Gelder rein, die Hamburg vorher gar nicht hatte. Auf so einer Grundlage ist es natürlich viel einfacher, Förderungen oder gewisse Vorteile mit der Regierung oder mit dem Stadtstaat irgendwie zu machen. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen besser werden. Und das sind dann aber einzelne Großunternehmen, die das machen können.
Ich rechne dir hoch an, dass du mir Credits gibst für Dinge. Ich frage mich gerade, wen ich erwähnt habe.
Ja, konkret hat er kein Unternehmen erwähnt.
Aber
ich habe gerade überlegt, wen du meinst. Da gibt es ja InnoGames.
InnoGames.
Ja, danke, Johannes. Ja, makes sense. Makes sense. Okay.
So, Herr Fleckel, wer bist du überhaupt?
Ja, und was machst du hier?
Ich habe das große Vergnügen, euch schon, wie lange kennt ihr uns schon jetzt? 8 Jahre, 9 Jahre?
Wir kennen uns schon.
Wie alt seid ihr denn? Ja, ich habe euch in meinen Anfangs-E-Sports-Zeiten kennengelernt. Du damals noch in der Sportbranche bei Sport 5, damals Lager der Sports, gestartet meine Karriere im Digitalbereich, kommerzielle und digitale Geschäftsmodelle für in erster Linie erstmal Fußballvereine gebaut. Da haben wir in Deutschland 16 Bundesliga-Vereine gehabt, erste und zweite Bundesliga. Und die brauchten mehr Einnahmequellen, neben Bannenwerbung, Trikotwerbung etc. Die Sachen habe ich dann entwickelt mit ein paar schlauen Kollegen. Und dann gab es Mobile-Apps und Banner und Website und Social-Media-Kampagnen. Und irgendwann haben wir verstanden, wie man digitale Kanäle für Sportorganisationen monetarisiert. Das hat uns dann für den nächsten Schritt geholfen, wo ich dann mit anderen schlauen Kollegen auf die Idee gekommen bin, hey, das, was da im E-Sports abgeht, was wir irgendwie aus privater Natur kannten, weil ich irgendwie mal mit 13 Counter-Strike gespielt habe, darf man das überhaupt sagen, war halt mega. Und Age of Empires und Warcraft und Starcraft und you name it, alles immer so Spaß halt. Hätte ich niemals gedacht, meine Eltern auch nicht, dass es irgendwann wieder relevant wird aus beruflicher Perspektive. Und da sind gerade so diese Deals passiert mit Amazon kauft Twitch, die ESL ist gerade so sehr präsent gewesen in den Medien. Und da haben wir gesagt, wir wollen da ein Geschäftsmodell entwickeln für Sport 5 mit uns als Team. Und dann haben wir dort eine E-Sports-Abteilung aufgebaut. Erst in Deutschland, wo wir Teams vermarktet haben, können wir gleich nochmal ins Detail gehen. Dann liegen wir irgendwann bei Riot Games in Deutschland, in Europa und das aufgebaut. Und das war eine unglaublich fantastische unternehmerische Reise, die mich sehr, sehr geprägt hat. Und in dieser Zeit habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, so wie euch. Und dann bin ich nach 6,5 Jahren bei Sport 5 fast, glaube ich, zur direkten Konkurrenz gewechselt in Front.
Du musst mal ganz kurz hier einen Stopp einziehen. Und zwar, ja. Lagardère Sports zu der Zeit, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch alles so im Kopf hast, ne? Aber kannst du einmal ganz kurz bitte, du hast jetzt gerade von Fußballvereinen gesprochen, kannst du nur einmal bitte die Größe von Lagardère Sports einschätzen? Weil ihr seid ja keine kleine Sportklitsche gewesen. Ihr hattet ja einen beachtlichen Jahresumsatz. Ne, und da gehöre ich ja noch viel mehr zur ganzen Lagardère Group als nur Lagardère Sports. Vielleicht, ich will, und dann möchte ich gleich einmal was zu der Twitch Acquisition noch sagen. Ich würde, glaube ich, nur für Zuhörer einmal diese Einschätzung haben, ne, weil ihr wart ja schon ein großes Schiff.
Mega großes Schiff. Also, ja, gut, dass du es sagst. Also, vielleicht zur Einordnung: Es gibt so, würde ich mal sagen, eine Handvoll große Sportmarketing- und Vermarktungsagenturen auf der Welt, die so die meisten Assets irgendwie bedienen. Ja, und da gibt es ein paar Amerikaner wie IMG, Endeavor, da kommt auch dieser Ari Gold-Charakter her von Entourage, falls ihr die Serie irgendwie kennt. Ari Emanuel heißt der in echt, sind so Hollywood-Agents auch. Sport 5 gehört dazu, Infront Sport gehört dazu und Sport 5 mit Sitz in Hamburg wurde in einer Zeit, wo Medienrechte sehr gut gelaufen sind, verkauft an so ein französisches Konglomerat unter der Lagardère Group für etwas über 1 Milliarde, glaube ich, oder etwas darunter. Das sind so etwas 1000 Mitarbeiter. Da gehörte der afrikanische Fußballverband zu den Kunden, der asiatische Fußballverband, einige NFL-Spieler, Golfspieler. Jetzt sind es mittlerweile auch die Chicago Bulls, Die LA Lakers, ganz viele E-Sports-Organisationen in Deutschland, wie gesagt, sehr viele Bundesliga-Vereine, zum Teil auch die DFL, DFB, andere Fußballligen. Und dann übernimmst du halt immer Teilaufgaben, weil diese Vereine oder Verbände das auch gar nicht leisten können oder weil es keinen Sinn macht. Und da geht es viel um kommerzielle Themen, manchmal auch um Marketing-Themen. Also wirklich sehr, sehr großes Unternehmen. Und in Hamburg, boah, ich glaube, da waren 150, 200 Leute und die restlichen waren halt dann von Singapur, New York, Paris, London, überall verteilt. Also wirklich ein sehr internationaler, progressiver, guter Arbeitgeber, was so, wenn man mal irgendwas im Sport machen will, ist halt so mit das Beste, was du machen kannst, weil du da einfach sehr, sehr viel siehst und sehr, sehr viel mitbekommst und sehr, sehr viel machen kannst. Und dadurch kannst du auch in so unterschiedliche Sportarten in unterschiedlichen Ländern auch so reinschnuppern, ja, und natürlich vergleichen, hey, wie verkauft denn der Golfer in den USA seinen Athleten versus wie verkauft denn Borussia Dortmund eigentlich sein Maskottchen oder so? Und kann man davon vielleicht irgendwas lernen? Das, ja, sehr spannend.
Ja, und ich bringe das, weil du hast gerade davon gesprochen, ne, dass ihr ja auch euch das primär angeschaut habt, so hey, ne, irgendwie Amazon kauft Twitch. Und da ist ja relativ viel passiert zu der Zeit. Und ich glaube, ja, warum ich das sage, ist, ne, weil das war im August 2014 ging halt dieses Announcement durch, dass Amazon Twitch für, ich glaube, 970 Millionen kauft in Cash. Ne? Mhm. Und vorher dümpelte E-Sports immer so ein bisschen vor sich rum, in Anführungsstrichen. Ist natürlich schon viel passiert. Aber ich erinnere mich halt dran, das war so dieser Influxpunkt, an dem das halt voll eskaliert ist. Ne? Weil plötzlich hatte so jeder irgendwie E-Sports auf dem Schirm. Und auch Leute, die halt vielleicht vorher gar nicht so damit so viel zu tun hatten oder sich das gar nicht so im Detail angeschaut haben. Vor allem so große Schiffe wie ihr zum Beispiel, ne, oder auch einfach andere Großunternehmen. Und das war ja so dieser Katalysator, ne, weil im Juli 2015 hat die MTG Group dann diese 74% von der ESL gekauft für, ich glaube, 85 Millionen Dollar. Dann im November haben sie die DreamHack dazu gekauft, ne, dann im Dezember 2015 hat Activision die Assets von der MLG gekauft. Im Dezember 2015 hat auch TBS und WME haben ihre Pläne angekündigt für die E-League. Und du hast plötzlich gemerkt, oh shit, das ist ja ein Content-Game. Und plötzlich haben alle versucht, sich diese Plattform zu kaufen. Also zumindest in der Wahrnehmung oder so, diese ganzen Assets. Jeder hat irgendwie versucht, sich Dinge zu sichern, die halt irgendwie Media Rights bringen können und die halt irgendwie Content produzieren. Und das war, ich glaube, danach ging das dann nochmal richtig ab. Also wenn ich das jetzt so an Zeitpunkten ausmachen würde, war diese Twitch-Acquisition ja nochmal so ein absoluter Katalysationspunkt irgendwie oder ein Katalysator halt für diese ganze Industrie.
Voll. Voll. Es hat uns auch in der Argumentation geholfen. Also vorher war es schon, also wir haben Diskussionen geführt, wo nicht ganz klar wurde, ist das ernst zu nehmen so? Oder das haben wir uns schon mal angeguckt vor ein paar Jahren, macht keinen Sinn. Mit so einem Deal, wie Amazon ihn getätigt hat, da kannst du sagen, du, also die von Amazon, die liegen jetzt nicht so häufig daneben. Das wird schon irgendwie Sinn machen. Und dann versuchst du im nächsten Schritt rauszufinden, wo passt du denn da rein? Also kannst du, macht es überhaupt Sinn, so eine Plattform zu kaufen, von Geld, was du brauchst, ganz zu schweigen? Und wo ist denn unsere Rolle da drin? Wo ist denn unsere authentische Rolle da drin? Das war eigentlich mit der wichtigste Prozess, den wir da gemacht hatten. Da hatten wir auch viele schlaue Leute, die uns glücklicherweise geholfen haben. Weil, also die Wette auf die reinen Medienrechte, die ist auf jeden Fall nicht aufgegangen. Insbesondere wenn du dir die Overwatch League und die anderen amerikanischen großen Ligen mit den Franchise-Modellen anguckst, dann, das war aber die Wette, dass irgendwann die Medienrechte kommen. Da sind wir auch froh, dass wir ein paar Sachen nicht gemacht haben. Ja.
Das war auch die Wette der ESL damals noch, ne? Ein Stück weit. Kann man, glaube ich, auch so, wenn ich meine alten Gespräche mit alten ESL-Mitarbeitenden so zurückerinnere, war das immer ein großes Thema. Und vielleicht kannst du mich da nochmal aufstellen, André. Ich meine auch, dass, keine falschen Props, der Maddie, der gute Alex Albrecht, auch damals eng mit euch im Austausch war und das Thema auch bei euch mit platziert und mit euch im Austausch war.
Total. Dazu. Also der Maddie und der Tobias Heim und Alexander Albrecht von Builder Rocket, die haben uns da massiv unterstützt und in diesem Prozess begleitet. Ja.
Und da schließt sich der Kreis. Builder Rocket gehört mittlerweile zu 100% der Sport 5. Und je nachdem, wie man sieht, hat sich dann gelohnt, vielleicht für alle Seiten.
Es hat sich für alle Seiten gelohnt, ja. Es macht Sinn, sonst hätte man das auch nicht gemacht, ja.
Ja, es gab ja zwei große Wetten, ne? Die eine waren die Medienrechte und ich glaube, die andere war, dass Team-Franchises eine Milliarde wert werden.
Und da weiß ich, was aber auch zusammenhing, glaube ich, ja.
Ja, ich hatte da mit ganz vielen Leuten gesprochen, also vor allem Investoren, ne? Und die meinten alle, ja, wenn du doch aber heute für, weiß ich nicht, 15 oder 20 Millionen ein NBA-Franchise kaufen könntest, würdest du das ja auch machen. Das heißt, die große Wette war, wir schmeißen da jetzt mal ein paar in Anführungsstrichen Millionen drauf und dann bauen wir uns das nächste Billion-Dollar-Franchise, weil der Markt halt so massiv wächst. Und ich glaube, da haben wir aber auch einen Fehler gemacht, weil, also wir als, ne, Kollektiv, als Industrie, weil ich glaube, da wurde an der einen oder anderen Stelle die Industrie etwas overhyped.
Das kann ich gar nicht bestätigen.
Bei Dennis, der hat immer bodenständig gewirtschaftet.
Wollte ich gerade sagen, ich habe die Millionen nicht bekommen.
Ja.
Ja, aber dafür hast du dich auch nicht verzockt. Also würde ich sagen, das lief auch nicht so schlecht. Ich sehe das genauso, Chris. Und da gab es eine Zeit, wo es sehr überhitzt wurde und wo du gar nicht mehr deine Erwartungen, da konntest du gar nicht mehr nachliefern. Und du hast auch Leute damit abgehängt, irgendwie Leute, die gerade erst reingekommen sind ins Thema. Da hast du da Summen vorgeschlagen oder diskutiert worden. Da habe ich gesagt, ja, ich verstehe gar nicht, was ich mir hier anbietet. Und das mit den Medienrechten und den Teambewertungen, ich kann mich an diesen Forbes-Artikel erinnern oder da gab es mehrere. Ja. Ich glaube, Chris, wir haben da auch viel, oder du hast auch viel Public irgendwie gemacht dazu. Und diese Bewertung von 700-800 Millionen, es gab niemanden, der verstanden hat, wie das zusammengekommen ist. Und im zweiten Schritt habe ich mich gefragt, wie kommt das denn zustande? Also macht das bewusst ein PR-Agent von dieser Liga, um die Bewertung hochzupushen? Oder sitzt da jemand, der wirklich glaubt, Pi mal Daumen einschätzen zu können, ohne mit irgendwen gesprochen zu haben offenbar, dass das die Bewertungen sind? Finde ich schon richtig krass.
Habt ihr mal ins Verhältnis gesetzt, diese ganzen, als Forbes dann angefangen hat, E-Sports-Teams zu bewerten, habe ich das immer in so einen Graphen geschmissen mit MLB, NBA, NFL-Teams und so. Und also du warst dann immer gemerkt, E-Sports ist schon noch so näher an der MLS. Aber trotzdem war das ja völlig überzogen. Und wenn du dir die Multiplikatoren angeschaut hast, so, das waren halt Tech-Company-Multipliers einfach, ne? Und das kann man jetzt, kannst du verstehen, kannst du sagen, ja, bin ich dabei oder nicht? Dann irgendwann hat ja Forbes angefangen, auch so ein bisschen das rauszulösen mit, ja, aber so Umsatz generiert oder Percentage, die sie irgendwie im E-Sports arbeiten und dann so Percentage, wo sie andere Dinge machen, ne? Weil ja dann alle angefangen haben, weiß ich nicht, Fashion zu machen und Streetwear und jeder hat ja noch, ne, ganz was anderes gemacht nebenbei.
Ja, neue Revenue Streams bauen.
Ja, wilde Zeit. Ist ja heute, glaube ich, nicht viel anders bei den meisten, aber war eine ganz, ganz wilde Zeit. Okay, dann bist du zur Konkurrenz gegangen.
Dann habe ich ein sehr attraktives Angebot bekommen und habe mich damit erst sehr schwer getan, weil es schon so, du wechselst irgendwie von Dortmund nach Bayern und das geht auch nicht immer irgendwie glimpflich, wenn du sowas machst. Glücklicherweise war das irgendwie auf allen Seiten dann verstanden. Wir hatten sogar eine gute Beziehung, dass irgendwie jetzt nicht gedacht wurde, ich reiß da alles ein und versuche irgendwie bei der Konkurrenz irgendwie das Gleiche zu machen. Das war mir auch sehr wichtig, weil man sieht es hier auch immer zweimal im Leben. Bei Infront war es so, die sitzen in der Schweiz, in Zug. Die sind von der Personalgröße ein kleines bisschen kleiner, aber vom Umsatz her größer. Also in den besten Zeiten haben die irgendwie 1 Milliarde Umsatz gemacht und irgendwie 100 Millionen Gewinn. Das müsste so ungefähr das Doppelte gewesen sein von Sport 5. Nagel mich nicht auf die Zahlen fest. Auf jeden Fall größer. Unter anderem wegen den Medienrechten. Wegen den Medienrechten in Sport und wegen Vollvermarktungsprinzipien, die gut funktioniert haben. Also du kaufst Medienrechte, Sponsoringrechte, du machst meistens ein Buyout und da legst du richtig viel Kohle auf den Tisch und sagst, liebe Eishockey Federation, wir hätten gern alle eure kommerziellen Rechte für 10 Jahre, 800 Millionen, 80 Millionen im Jahr oder 600, weiß nicht genau, auf jeden Fall unglaubliche Summen. Und die waren recht ambitioniert, nachdem sie gesehen haben, dass es bei Sport 5 relativ gut gelaufen ist und wir uns immer weiterentwickeln haben. Wir sind da sehr organisch gewachsen, haben jetzt keine Zukäufe in der Zeit getätigt, auch weil das Unternehmen damals im Verkaufsprozess war. Dieser Franzose, der das Unternehmen damals besitzen hatte, der hat sich da nicht so gut drum gekümmert, also hat man versucht, da irgendwie wieder wegzukommen. Und hat dann an Private Equity verkauft. Das hat dann auch zur Umfirmierung
HIG.
Genau.
Und ihr habt ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habt, habt ihr ja einfach nur euch Sport 5 genannt, weil ihr die Rechte an dem Namen noch hattet, weil das eine Agentur war, die Lagardère Sports irgendwann dazugekauft hat.
Genau. Unter anderem auch, weil Sport 5 aber eine sehr bekannte große Brand ist und die Menschen, das Top-Management um Philipp Hasenbein und Robert Müller von Vulteus, die haben den Laden Sport 5 halt mit aufgebaut und bauen diesen Laden jetzt wieder weiter auf. Das ist einfach ein anderer Gesellschafter. Eine sehr spannende Zeit. Und in der Phase habe ich da gerade gewechselt. Das war irgendwie ein ganz guter Moment. Und bei Infront war es dann so, dass die halt so ein paar Jahre zurückhingen. Und dann wollte man mit großen Ambitionen da das Thema aufbauen. Man hatte kurz, bevor man mich engagiert hat, dann noch eine Agentur gekauft, Level 99, falls ihr die noch kennt, um Sarza war. Genau, die Jungs. Und
warum lachst du so, Chris? Warum lachst du so bei Level 99?
Ich habe die mitgegründet.
Ja,
ich kenne die noch sehr gut. Ich habe mit Sart auch kürzlich nochmal telefoniert. Also kürzlich ist gelogen, schon wieder eine Weile her. Aber das war auch echt, wir sagen immer so, es war spannend. Ich würde auch wieder sagen, das war eine sehr spannende Phase. Das war nämlich genau der Moment, also Level 99, und wir kommen auch gleich zum eigentlichen Thema, ne? Ich will das nur einmal aufdröseln. Level 99 war die Agentur, die wir aus Fnatic heraus gegründet haben, weil wir damals Fnatic vorgeschlagen haben, hey, wir gewinnen ja gerade alles, wir sind ein extrem gutes Team, lass uns doch eine Agentur bauen und dem Markt erklären, wie E-Sport funktioniert, weil das viele halt nicht verstehen. Und das wollten wir in der Holding, also ich weiß nicht, ne, Fnatic ist ja nur ein, also das Fnatic, das Team ist ja aufgehangen unter einer Holding, yada, 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 und wir wollten halt parallel dazu eine Agentur bauen, weil wir einfach den Case gesehen haben. Den hat Fnatic aber nicht gesehen, und dann sind ja ein paar Mitarbeiter aus Fnatic raus, da war ich dann dabei, und wir haben dann Level 99 gegründet. Und das war auch die Zeit, wo wir das Büro angemietet haben im Bitcraft Office. So bin ich ja eigentlich auch erst zu Jens gekommen. Weil dann jemand sagte so, hey, du musst mal mit dem Jens reden, der hat da irgendwie so ein Office, der kann dir bestimmt ein Büro vermieten. Und so habe ich Jens auch kennengelernt, persönlich erst. Ne? Also das war so, das geht auch eine ganze Zeit zurück. Und genau, das war die Agentur.
Kleine Welt, hä? Ja.
Ja.
Da haben wir es dann irgendwann auch kennengelernt. Also
genau.
Das glaube ich bei E-Sports Observer.
In dem Office.
Ja. Und das war das gleiche Office wahrscheinlich, ja.
Ja.
Und wir haben dann aus den Möglichkeiten, die wir hatten, versucht, so schnell wie möglich profitabel zu werden, versucht, schnell Partnerschaften zu machen, unter anderem auch mit den Freaks für Valorant, haben für die Ice Hockey Federation die internationale IIHF E-Sports umgesetzt, mit der FIBA haben wir viel geholfen, mit der E-Serie A, also die italienische E-Sports Liga, das haben wir gemacht, ein paar kleine Deals für, so klein waren die nicht, für Focus Clan und andere Teams, und haben möglichst schnell versucht, da Deals zu machen. Und das war auch eine sehr spannende Zeit. Der ganz große Wurf zu sagen, wir wollen Assets kaufen. Das war eigentlich die Grundidee. Wir wollen Assets kaufen und die aufbauen und die integrieren. Da fehlte dann am Ende irgendwie das Geld für. Dann kam das Thema mit Russland und die Ukraine und Weißrussland. Und das waren sehr große Kunden im Eishockey für das Unternehmen Infront. Und wenn da mal irgendwie so ein Gazprom-Deal irgendwie nicht durchgeht, weil das gesperrt ist, dann fehlt halt auch mal ein achtstelliger Betrag auf dem Konto. Und dann kam zusätzlich noch die Immobilienkrise in China. Und das Unternehmen, was Infront gehört, ist die Wandergruppe. Die hat das Unternehmen vor ein paar Jahren auch für ungefähr 1 Milliarde gekauft. Die hatten auf einmal sehr große finanzielle Probleme, weil diese Immobilien glasen. Also das sind eigentlich 3 Krisen, die dafür gesorgt haben, dass die Rahmenbedingungen ein bisschen erschwert wurden. Das war dann so, ja, sehr schade, ehrlicherweise, weil wir da schon eine große Vision hatten, haben es dann profitabel gemacht, und dann bin ich dann auch ausgeschieden nach 2,5 Jahren. Und da habe ich überlegt, okay, was kann ich denn jetzt machen? Wie sieht denn eigentlich meine Zukunft außerhalb vom E-Sports Gaming aus? Oder gehe ich wieder in Sport? Und dann war die Phase, wo wir, ja, Metaverse, NFTs irgendwie groß geworden ist. Habe ich mich viel mit beschäftigt. Insbesondere Metaverse fand ich sehr spannend. Ich habe dann also mit einer Oculus Quest 2 Brille nahezu jede olympische Sportart, die es gibt, habe ich getestet. Gibt es irgendwelche Spiele? Wie sind die? Was ist gut? Was ist schlecht? Habe versucht, Sachen nachzubauen, wie kann man einen jungen, angehenden Eishockeyspieler vielleicht mit so einem Spiel oder einem Game dabei unterstützen, besser Eishockeyspieler zu werden. Weil Eiszeiten sind sehr schwierig zu kriegen in vielen Stadien. Da haben wir viele Sachen ausprobiert, und am Ende hat es ein bisschen an der Technik auch gescheitert, weil das System auch nicht verstanden hat, die Oculus Quest 2. Macht er jetzt einen Handgelenkschuss oder einen Schlagschuss, und geht er immer an die gleiche Stelle? Dann habe ich es noch Profis gegeben und Hockeyspielern, und da sind wir auf keinen grünen Nenner gekommen. Da war die Technik einfach noch nicht weit genug. Das bedeutet, diese Brücke zu schließen zwischen dem digitalen Sport und dem echten Sport, das war so das, was mich am meisten interessiert hat. Und das war gut, was wir mit der Serie A gemacht haben, oder DFB macht es ja auch mit FIFA, oder Eishockey macht es mit NHL, du bist natürlich ein bisschen limitiert. Und ehrlicherweise hilft es dir auch nicht, wenn du in FIFA gut bist, ein guter Fußballspieler zu werden. In NHL ist das Gleiche. Hast ein bisschen mehr Wissen. Und da habe ich versucht, irgendwie Schritte nach vorne zu machen. Und dann kam das Thema Racing Unleashed auf mich zu. Und das hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm. Und natürlich ist Motorsport einfach sehr, sehr technisch. Und weil es so technisch ist, ist die Verbindung, zumindest in der Theorie, sehr viel enger, als es bei den anderen Sportarten ist. Und das hat so ein bisschen dann die logische Brücke geschlagen, zu sagen, okay, hier gibt's eine Chance, wie wir Sportarten digitalisieren können oder wie wir, sag ich mal, Brücken bauen können, wie wir Teil des Trainings in Simulatoren absolvieren können. Natürlich hilft es auch, dass das Thema Formel 1 in aller Munde ist, wegen Drive to Survive und das, was Liberty Media Group, die haben die Formel 1 gekauft, da macht ja, ihr Content.
Ja auch, also sorry, wenn ich da reinfahre, aber ihr hattet ja auch den riesen Hype, weil gerade in der Pandemie, und das war ja auch so eine, also, war ja auch so eine Wette, ne, wo viele schon gesagt haben, na, ist halt Quatsch, aber alle sich da draufgeschmissen haben und meinten, yo, und jetzt ist natürlich Racing und Sim-Racing ist jetzt im Fernsehen sogar, weil ja die echten Sportarten ausgesetzt wurden. Es liefen ja wirklich Videospielrennen im Fernsehen in den USA,
ja,
ne, weil es einfach so nah an der Realität ist. Und da sind wir auch bei diesen transferierbaren Skills. Und du hörst ja immer diese Hero-Stories, ne? Jemand hat im Simulator angefangen und fährt jetzt richtig. Und da gibt's ja dann auch einfach... Genau, da gibt's ja so extrem viele Geschichten hierzu, so Hero-Stories, ne, von Leuten, weil das ist halt, und da will ich zu dieser Differenzierung, die ich am Anfang gemacht habe, einmal hin, weil das ist ja quasi, wenn du das jetzt als E-Sport mitnimmst, ist auch völlig egal, wie wir es nennen, aber das ist ja etwas, was du ja wirklich transferieren kannst, abgesehen jetzt vielleicht von den G-Kräften, die du nicht simulierst irgendwie zu Hause, aber du kannst ja schon, ja, du machst ja schon so Kopfbewegungen, da kannst du mir gleich mehr zu erzählen. Aber das ist ja was ja tatsächlich eigentlich relativ nah am Original ist. Also wo du wirklich zu Hause üben kannst und dich dann ins Auto setzt und halt einfach besser fahren kannst.
Ja, absolut, absolut. Also das Thema Simulator ist ja nicht neu. Es gibt ja Flugsimulatoren, das ist meistens so ein Viereck, was auf so einem Achtbeiner steht. Und da brauchst du dann halt ein Team von 4 oder 5 Leuten und dann kannst du auch mieten. Kannst in Frankfurt zum Flughafen fahren oder zu dieser Academy, da stehen da irgendwie 40 von diesen Simulatoren in so einem Raum. Und dann kannst du da fliegen, wenn du willst. Und das benutzen die Profis zum Training. Punkt. Formel-1-Piloten nutzen solche Simulatoren zum Teil auch. Das sind halt sehr, sehr teure Simulatoren mit großem Aufwand. Und dann war bei uns die Frage, wie können wir denn etwas bauen, was eine gewisse Massentauglichkeit hat, aber trotzdem den Teil des Trainings simulieren kann oder E-Sports-Competitions und Spaß natürlich. Weil es natürlich schon eine große Diskrepanz gibt zwischen dem großen millionenschweren Simulator für die Formel-1-Piloten versus ich habe einen Logitech-Renkler zu Hause stehen und sitze auf der Couch und fahre eine Runde. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und da haben wir einen ganz guten Mittelweg gefunden, wo wir die Simulatoren, Formel-1-Simulatoren in erster Linie bauen und jetzt auch GT-Simulatoren entwickeln wir gerade. Möglichst realitätsnah, aber noch skalierbar nachbauen. Und der bewegt sich auch, also du hast eine gewisse Art von Motion drin. Wir haben in den Gurten Motoren eingebaut, die dich dann ein bisschen in den Sitz drücken. Also ich versuche, du kannst keine 5G-Kräfte simulieren, aber du kannst schon eine Art von Feeling schaffen, dass du dich bewegst. Und das ist natürlich auch anstrengend dann ein Stück weit für den Körper. Du merkst beim Lenkrad, wenn du lenkst, dann hast du einen gewissen Widerstand. Die Bremse ist sehr, sehr hart und je nachdem, wie hart du die bremst in der Kurve, spürst du da schon einen gewissen Widerstand. Ja. Und wenn du es vergleichst, was würde man sonst vielleicht machen als Casual-Mensch? Go-Kart fahren, dann hast du natürlich beim Go-Kart fahren ein bisschen so einer Halle und dann ist da meistens kein Bildschirm, weißt du nicht, wer erster Platz ist, wer welche Zeit gefahren ist. Diese ganzen Daten können wir natürlich sammeln und abbilden und dadurch auch ja, ein ganz cooles Erlebnis schaffen, ja, was auch safe ist.
Ja, holen uns mal kurz ab. Sim-Racing-Markt, ne? Haben wir ja wahrscheinlich individuell alle schon mal viele Debatten drüber gehabt. Ich versuche mir das mal anzuschauen und versuche halt zu verstehen, für wen ist das eigentlich? Und jetzt hatten wir, es gibt diese Hero-Stories, ne? Es gibt diese, du kannst ein Setup testen, Stories, es gibt auch die ganzen Geschichten von, ne, das ist jetzt der günstigere Einstieg, also plötzlich ist Formel 1 im weitesten Sinne, also Motorsport, ist jetzt plötzlich accessible, weil du brauchst halt nicht mehr diese ganze Geschichte von, ne, als Kind schon Go-Kart fahren und also einfach mögen, was du investieren musst, um an diesen Punkt zu kommen. Jetzt sind die Rigs ja trotzdem auch nicht günstig. Also vor allem, wenn du in den Pro-Bereich gehst. Ich höre jetzt auch drei Ebenen. Also ich höre jetzt zum einen einmal, es gibt Equipment. Dann gibt es ja Spiele, die benutzt werden, in denen du quasi das Equipment benutzt. Und jetzt hast du Lounges gesagt, dann gibt es ja quasi Orte, wenn es nicht zu Hause ist, an denen, also an die Leute gehen, um halt zu fahren. Das heißt, ihr macht Equipment und ihr habt Lounges.
Richtig.
Ihr habt aber kein, ihr seid jetzt aber nicht Rennsport und habt ein Spiel.
Nee, wir lizenzieren. Wir lizenzieren ein Spiel namens Assetto Corsa, Assetto Corsa Pro. Mhm. Einfach weil die sehr realitätsnah die Rennerlebnisse nachbilden können. Was wir im Prinzip machen ist, du baust halt so einen Simulator, der wird händisch gebaut in Italien, in Maranello. Das ist übrigens auch da, wo Ferrari ist. Teilweise haben die Menschen, die für uns arbeiten, auch für Ferrari Autos gebaut, Elektroautos. Und die bauen jetzt für uns Sims, das sind 15 Leute oder 17. Und die bauen diesen Simulator auch speziell für spezifische Autos. Wir haben dann also einen Rennfahrer vor Ort, der dann den Simulator auf das Spiel einstellt. Und dann musst du halt die ganzen, ganz viele unterschiedliche Regler, die du da einstellen kannst. Wir haben noch eine Software oben drauf gebaut. Und dann versuchst du das so gut wie möglich anzupassen. Und das ist bis jetzt der beste Weg für uns. Mit einem neuen Simulator, den wir jetzt gerade entwickeln, werden wir dann game-agnostischer. Also wenn ich das Thema Casual Racing erwähne, dann ist irgendwie iRacing super wichtig, weil wir glauben, dass da halt ein Casual Funnel ist, den wir irgendwie bauen können. Und dass da andere Spiele dazukommen, würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Ja. Also die Kunst ist auch so ein bisschen zu sagen, wie für wen sind wir denn da? Und sind wir für alle da? Und wie machen wir das denn? Von dem Profi bis hin zum Casual-Fan.
Was kostet das? Und wer finanziert das?
Also wenn du einen Simulator der neuen F1-Generation bei uns kaufen willst, dann ist der Listenpreis bei 80.000 Euro. Da ist viel Handarbeit drin. Das Lenkrad wurde extra designt. Da sind viele Sachen auch verbaut von Leuten wie Simo Cube oder so. Also auch so, sag ich mal, die Hardcore-Sim-Racing-Komponenten kaufen wir zum Teil auch oder machen Partnerschaften mit denen. Also das ist schon nicht wenig. Nichts, was du dir jetzt irgendwie zu Hause hinstellst. Wenn du jetzt mal so einen ambitionierten Simracer nimmst für zu Hause, der gibt auch gerne mal 5.000 irgendwie für so ein Simracing-Setup zu Hause aus. Finde ich auch nicht wenig. Teures Hobby. Muss es dann halt irgendwo hinstellen. Und manchmal ist es halt auch ein bisschen sozialer, wenn du irgendwie mit anderen ein bisschen fährst, nebenbei nochmal eine Pause machst, nochmal was trinkst. Deswegen das Lounge-Prinzip. Weil du sonst auch nicht in der Lage wärst, diese Simulatoren an die Massen zu bringen, weil es einfach ein zu spitzer Markt wäre. Ja. Wer finanziert das? Der Gründer unseres Unternehmens ist ein Mensch namens Francisco Fernandez, ein Schweizer mit spanischen Wurzeln. Der hat sein Geld mit einer Banking-Software gemacht, Avaloq, und hat diese Software verkauft an ein japanisches Unternehmen, 2018, glaube ich, 2,2 Milliarden. Da hat er noch 28% Firmenanteile, also hat 680 Millionen gemacht. Kann man auch alles nachlesen. Und dann, da war, glaube ich, Ende 50. Und dann hat er gesagt, naja, ich setze mich jetzt nicht zur Ruhe, wie es vielleicht normale Menschen machen würden, sondern ich mache weiter. Ich habe Bock, wieder Startups aufzubauen und in Startups zu investieren. Und er hat dann Family Office gegründet, 4B Capital. Über dieses Family Office hat er dann gekleckert, wie sagt man, also schon eher größere Summen investiert in Food-Tech-Unternehmen in Indien, das heißt jetzt Innoterra, da hilfst du quasi Bauern dabei, dass sie besser ihr Essen global verkaufen können oder ihre Produkte, weil der Markt nicht ganz fair ist. Und unter anderem ist eine große Leidenschaft von ihm Racing, dann hat er das Thema gegründet, das war vor 4-5 Jahren, 2019, weiß ich gar nicht genau. Und hat da relativ schnell eine ehemalige Teamchefin vom Sauber Motorsport Team engagiert. Das war dann sicherlich auch nicht einfach während Corona. Und dann hat er selbst Ende letzten Jahres, 2023, das Ruder übernommen als CEO und ein paar Wechsel unternommen und ein bisschen den Fokus der Firma geändert. Vorher war es halt Simulatorverkauf und jetzt ist der Fokus sozusagen, wir bauen, verkaufen Simulatoren. Wir betreiben ein Lounge-Franchise-System und wir besitzen aktuell 5 eigene Lounges, und damit du skalieren kannst halt mit Franchise. Und das dritte ist, wir bauen E-Sports-Competitions und wollen Zuschauer und Fahrer und wollen halt diese Hero-Stories und wollen, dass unsere Athleten nicht nur als Talentschmiede uns sehen für echte Racing-Karriere oder andere Racing-Karrieren, sondern auch bei uns im Ökosystem bleiben. Aber das ist so ein bisschen das Kurzform, das Geschäftsmodell und die Finanzierung. Ja.
Da haben wir ja die Dorian-Folge aufgenommen. Und für dich einfach da auch jetzt nochmal die gleiche Frage. Ist das zu viel oder siehst du das intern auch einfach extrem synergetisch und sagst, nee, das macht schon Sinn, all diese Dinge gleichzeitig zu machen?
Wir müssen mal überlegen, ob wir das dann noch rausschneiden. es ist schon sehr herausfordernd, ja. Also es ist alles andere als ein No-Brainer, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also es ist ein sehr cash-intensives Geschäft, diese Simulatoren zu betreuen. Wir haben 75 Leute, die müssen wir alle bezahlen. Wir bauen gerade erst die Revenue Streams auf. So eine Lounge war in der Vergangenheit die Strategie, dass du die immer an Orte stellst, wo die Miete günstig ist. Wie man das ja früher auch bei Gaming-Cafés gemacht hat. Also da ist natürlich dann nie jemand. Und wir haben, das wurde in der Vergangenheit so gemacht und du hast halt keine Laufkundschaft. Und eigentlich musst du an Orten sein, wo du Laufkundschaft hast, wie bei Restaurants und Hotels, Location, Location, Location. Oder du hast so einen fetten Kundenstamm, dass die automatisch kommen. Wir haben beides noch nicht. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich eine Lounge in Zürich Innenstadt eröffnen, was dann so eine Art Flagship-Lounge sein wird. Und du versuchst, Leute aus der Stadt auch direkt da rein zu funneln, weil ansonsten bist du sehr abhängig von B2B-Events. Das klappt eigentlich gut und da legen wir auch einen Fokus drauf in diesem Jahr, wo wir sagen, ey, da sollen Firmen kommen, bevor sie das 10. Mal Eisstock schießen gehen oder Paddel spielen. Macht bei uns ein cooles Event für ein paar Stunden, gibt es zu trinken, gibt es eine Competition, Private Lounge. Wir verkaufen Abos. Für Jahresabos, wie so Fitnessabos, die liegen dann da schon so bei 1600, je nachdem, in welchem Land du bist, also auch nicht wenig. Dafür musst du es dann halt auch ernsthaft betreiben. Dann verkaufen wir natürlich die Simulatoren A, an unsere Lounges und die Lounge-Franchises, aber B, auch an Autohersteller, Car-Manufacturers, die vielleicht speziellen Simulator auf Top-Niveau haben wollen. Und da haben wir mit Pagani was gemacht, wo du für die nächsten 36 Pagani Huayra R, man muss es immer richtig aussprechen, es ist kein Track-Car, kostet 2-3 Millionen das Ding, haben natürlich sehr wenig Leute und du kannst es auch sehr wenig fahren, weil es steht meistens in der Garage und du brauchst auch irgendwie da 1-2 Leute, die dir helfen, das Ding anzulassen, das ist völlig verrückt. Damit die Leute ein besseres Erlebnis mit ihrem Pagani haben, haben wir halt dann in Zusammenarbeit mit Pagani einen speziellen Sim dafür gebaut. Da schickt uns Pagani auch die Teile, die bauen unsere Kollegen in Italien zusammen. Das ist Pagani Pedale, Pagani Sitzkissen, Kopfkissen und so. Und der Sim ist natürlich einzigartig, weil es gibt jeden Pagani in der Farbe nur einmal. Und der Sim ist auch auf das Auto abgestimmt. Dann kriegt jeder von diesen Käufern diesen Sim dazu. Und einer hat jetzt seinen Pagani verkauft, hat aber den Simulator behalten. Das freut uns natürlich sehr. Und der Typ, der den Pagani von ihm gekauft hat, der hat sich wieder bei uns gemeldet, hat gesagt, er hätte jetzt auch gerne Sim. Das ist natürlich super. Das ist, ich sag mal, aus Geschäftssicht ist es ein kleiner Teil von dem, was wir machen. Aber aus Marketing-Sicht ist es natürlich super, weil wir auch ein bisschen zeigen können, hey, also wenn solche Autobauer an unsere Sims glauben, dann scheinen die auch nicht so schlecht zu sein. Und auch wenn wir uns im Gesamtkontext von diesen Simulatoren angucken, da sind wir schon sehr, sehr, sehr weit vorne. Ja. Wie gesagt, das sind nur die ganz teuren, wo du ein Team brauchst, die du sonst nehmen kannst.
Hört sich für mich natürlich von außen betrachtet erstmal sehr, 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 sehr spitz an. Und wie Chris ja, glaube ich, auch schon gesagt hat, an vielen Fronten gerade gleichzeitig unterwegs. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Wo siehst du denn die Top-Prio für euch gerade? Also ich meine, du hast gesagt, Zürich, Standort, Location, Location, Location war so ein Thema, aber wo siehst du es?
Also du musst möglichst schnell internationalisieren. Also die Schweiz ist ein sehr kleiner Markt, viel zu klein. Die Motorsport-Community ist hier durchaus da. Also es gibt was, aber ich glaube, es gibt ja eine Rennstrecke oder so. Das bedeutet, die Idee ist schon, möglichst groß zu internationalisieren in große Städte wie London, wie New York. Saudi-Arabien ist natürlich ein Thema. Da brauchst du halt immer lokale Partner und musst dann schauen, gibt es da jemanden, der mit dir bereit ist, das Risiko einzugehen? Was davon können wir vorfinanzieren? Wie sieht das Modell dafür aus? Und wie ist auch die Aktivierung vor Ort? Und die Menschen in Saudi-Arabien werden wir anders ansprechen müssen als die Menschen in New York oder in Zürich oder in München oder in Hamburg. Ja, aber ich sag mal, der Franchise-Aspekt ist schon mit am wichtigsten. Ja. Dafür müssen wir natürlich auch einmal zeigen, dass das alles gut funktioniert. Und die Konkurrenz schläft jetzt auch nicht. Also wir sehen, dass viele von diesen Racing-Lounges kommen. Viele sind so privat finanziert, die machen das so nebenbei. Ich weiß nicht, ob ihr mal von Formel 1 F1 Arcade gehört habt. Das ist quasi in London und Birmingham und in Boston sind sie jetzt, glaube ich, auch. Also wenn das, was ich höre, stimmt, kann man auch nachlesen nochmal bei Sky, dann werden die sehr wahrscheinlich ein 100-Millionen-Funding kriegen in den nächsten Tagen. Unter anderem vom Liberty, aber auch von ein paar Formel-1-Fahrern. Ist schon alles andere als eine leichte Herausforderung, vor der wir da stehen. Ja.
Ich habe eine Frage für dich. Ich weiß nicht, ob du die jetzt als einfach empfindest, ne? Aber ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Jetzt hast du davon gesprochen, dass du ja diese Rigs, die ihr baut, also diese Sim-Rigs, die sind ja schon sehr angepasst, ne? Auch auf gewisse Autos, auf gewisse Spiele. Kann ich mir so ein Ding bei euch kaufen und kann dann ein x-beliebiges anderes Spiel spielen? Also kann ich euer Rig für iRacing benutzen? Kann ich das benutzen für andere Rennspiele? Weißt du, weil da ist ja irgendwie mal ein Software-Layer, der ja verstehen muss, was das Rig am Ende macht, dass das passt.
Wir haben eine Software drauf gebaut.
Genau, ist das transferierbar? Also kann ich einen so ein Rig kaufen und kann 10 Spiele spielen? Oder bin ich auch an das Spiel gebunden? Also weißt du, wie flexibel sind diese Rigs?
Aktuell ist es nur auf Assetto Corsa gebaut. Und der neue Sim-Rig, der jetzt in den nächsten Wochen dann gelauncht wird und dann, wenn alles glatt geht, im Laufe der nächsten Wochen in den Launches ausgetauscht wird, die sollen dann iRacing-fähig werden. Aber also meine Strategie ist klar, du musst mit so vielen Spieletiteln game-agnostisch sein, so gut es geht. Muss halt auch jemand bauen und programmieren, ist auch alles ein No-Brainer. Ja.
Ja, stelle ich mir ja halt super schwierig vor, dann natürlich. Ja, ja. Aber ich glaube nämlich auch, ne, so gerade wenn ihr diese Dinge baut und auf die Masse ausrollen wollt, ja, es war immer einfacher, wenn es agnostisch ist. Aber ich verstehe auch, warum es nicht so einfach ist, das agnostisch zu machen.
Ja, also eigentlich, es muss ja auch Sinn machen, weil du zahlst ja auch immer Lizenzen, ne? Und du willst ja auch nicht für einen Simulator 10 Lizenzen zahlen. Das bedeutet, du musst eigentlich in der Lage sein, da sind wir wieder beim alten E-Sports-Phänomen, die Beziehung zum Game Publisher, dass du versuchen musst, da einen Mehrwert aufzuzeigen, dass du eben nicht 10 Lizenzen kaufen musst, sondern dass die verstehen, hey, unser Game-Erlebnis von whatever, Rennsport oder you name it, findet halt am besten oder mit am besten auf unserem Simulator statt. Deswegen macht es für beide Seiten Sinn.
Hätte ein Publisher nicht generell Interesse daran, auf möglichst allen Simulatoren zu laufen? Also ich verstehe das natürlich, verstehe auch, wie Lizenzgeschäft funktioniert, aber so in so einem Fall, ne? Ja. Ich bin Rennsport, ist völlig egal, welches Spiel ich mache, ne? Es macht für mich doch einfach Sinn, wenn ich auch sagen kann, ey, ihr könnt übrigens fast jedes Rig benutzen und mein Spiel spielen. So, das, weißt du, das ist ja geben und nehmen, ne?
Ja. Sollte so sein, also keinen Namen nennen, aber wenn du diese Unterhaltung führst mit den Game Publishern, dann bist du für die halt viel zu klein.
Wie viel Overhead ist da, das dann umzusetzen? Also ich habe da gar kein Gefühl dafür, wenn ich jetzt als ihr mit einem Publisher euch einigt, wie viel Aufwand hat denn der Publisher auch dahinter? Also
ich glaube, der hätte überhaupt keinen Aufwand. Der gibt uns da eine Lizenz und das war's. Ja, das ist ein schönes Lizenzgeschäft.
Okay, verstanden. Also das heißt, krasses Netzwerk aufbauen und vor allen Dingen USP finden. Für das Produkt.
Mehrwert zeigen, Cases schaffen, wo du, also viele von denen sind sich auch noch nicht so ganz bewusst, was das für ein Unterschied ist und was man damit machen kann. Und das musst du denen halt einmal, du musst das einmal machen und denen dann aufzeigen und sagen, guck mal hier, das machen wir und guck mal hier sind die anderen 20 Sims und Competitions, das passiert da. Lass uns mal bitte sprechen. Plus mit der Internationalisierung und sage ich mal Szene-Lounges, würde das natürlich auch helfen, ja.
Spannendes Thema, weil es auch nicht unser alltägliches Thema ist. Aber ich verstehe die Herausforderung total.
Wer sponsert so Events? Sind das die klassischen, wie auch im Motorsport? Also siehst du da, ist das Monster, Red Bull, ist das irgendwie Nutrition? Sind das dann die Autohersteller oder ist das ein anderer Markt, weil es vielleicht Sim-Racing ist?
Nee, ist schon fast identischer Markt, würde ich sagen. Also mehr Autohersteller auch, aber selbst bei League of Legends hatten wir irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 10 Autohersteller, die irgendwie bei League of Legends drin waren. Eins der stärksten Argumente ist, kein Red Blood, keine Gewalt. Der größere Bezug und der Hype zahlt sicherlich auch darauf ein. Wir haben halt viele so technische Partner aktuell. Also Samsung ist halt ein No-Brainer, weil die uns halt sehr viele Bildschirme und andere Sachen zur Verfügung stellen. Ähnlich machen wir das auch mit anderen Herstellern. Nutrition, Food, bestenfalls noch mehr in Richtung gesundere Ernährung und Fitness und so, diese ganzen Sachen. Das ist schon sehr, sehr identisch, ehrlicherweise. Ja. Anderer Satz noch ist das Thema E-Sports, E-Sports-Format. Also ich habe mal gelernt, dass die erfolgreichsten E-Sports-Spieletitel meistens Teamsportarten sind und du dadurch eine höhere Interaktion hast und mehrere Reichweiten. Da liegt natürlich eine der Herausforderungen im Racing, ja, weil da fährst du in erster Linie erstmal für dich selbst. Das hat natürlich auch einen Einfluss, wie baust du denn eigentlich so ein richtiges E-Sports-Produkt? Ja? Wie kannst du da Kommunikation intensivieren? Wie kannst du es schaffen, dass du eben nicht fast eine Kopie bist wie beim echten Rennsport, so wie das FIFA versucht hat und EA Sports dann in seinen E-Sports-Veranstaltungen umzusetzen versuchte, sondern wie kann man sich da differenzieren? Und da probieren wir auch kreativ zu sein. Jetzt haben wir, das ist erstmal nur ein Test, aber wir brauchen so Race Stands, versuchen, dass du damit im Prinzip mal Zweierteams bilden kannst. Das machen wir erstmal bei B2B-Events dann. Das heißt, einer sitzt im Sim, hat so Kopfhörer auf, der andere steht dann so im iPad. Und auf dem iPad sieht er halt die Daten, die Reifentemperatur, wann kommt was, wann kommt der nächste Gegner. Und dann bist du vielleicht im Zweierteam. Und dann sagt er, hey, du jetzt in 2 Minuten überholen oder jetzt das machen, jetzt in die Box fahren. Hast dadurch ein bisschen mehr Interaktion auch, dass wenn du mehr als, wir haben 10 Simulatoren in der Regel in einer Lounge, dass wenn 20 da sind, dass sie nicht völlig entkoppelt sind, sondern dass sie so ein bisschen mehr als Team arbeiten. Ja. Das ist aber alles noch so Testphase. Ja. Ob das ganze Sportformat schon ist, das müssen wir jetzt nochmal sehen.
Muss man E-Sport machen? Also muss man sich differenzieren oder kann man nicht einfach sagen, weißt du, wir sind die Formel 1 für die keinen Bock haben, sich ein Formel 1 Auto zu kaufen oder nicht können? Oder, also weißt du, kann man sich auf diesen Lernaspekt beziehen? Kann man sich auf diesen, ey, wir onboarden euch in das Racing-Ökosystem oder muss das wirklich ein E-Sports-Produkt sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Finde ich sehr berechtigt.
Ich übrigens auch. Ich würde mich da Chris, also wenn er damit impliziert, dass er es nicht so sieht, dann würde ich mich da völlig anschließen.
Nee, ich frage mich halt, weil, weißt du, das klang jetzt so, ich verstehe, was ihr macht, auch wenn du sagst, Zweierteams bauen und so. Ich finde das dann natürlich sehr. Also ich gehe zurück zu meiner Anfangsdifferenzierung. Ich finde das dann sehr realistisch und ich weiß zum Beispiel nicht, ob mir das jetzt persönlich Spaß machen würde, weil ich müsste ja schon Ahnung haben von dem, was ich auch mit diesem iPad tue. Ne, das bin ich vielleicht aber einfach nicht die Zielgruppe, akzeptiere ich auch. Und dann kannst du natürlich anfangen und das irgendwie gamifizieren. Dann kannst du halt lustige Dinge machen. Dann schiebst du dich aber ja wieder aus diesem Realismus und dieser eigentlichen Kopie des Echten, weißt du, in so einen Arcade-Modus oder in irgendwas anderes. Ne, dann machst du halt sowas wie, ja, wir machen jetzt, ich weiß nicht, die Baller League und haben hier lustige Game Rules, die sich irgendwie ändern. So, dann ist es aber auch vielleicht nicht mehr so der Real Deal, ohne jetzt irgendwem auf die Füße zu treten. Deswegen frage ich mich halt, so muss man das eigentlich überhaupt machen? Weil das klingt auch irgendwie sehr kompliziert, weißt du? Oder kann man einfach sagen, hey, wir sind einfach ein Einstiegspunkt und wir fokussieren uns mit Vollgas genau darauf und wir machen halt vielleicht keine, oder wir haben vielleicht Lounges, aber weißt du, am Wochenende ist das B2B, aber so unter der Woche oder so sind das einfach Trainingsräume für Kids, die wir an diesen Rennsport bringen oder so. Also das ist so mein Gedanke, ne? Weil man muss das ja vielleicht auch gar nicht, was auch immer jetzt E-Sports in dem Kontext ist, aber vielleicht muss man das gar nicht so krass gamifizieren. Also ich glaube, ein Leaderboard funktioniert schon, ne? Wenn du eine Venue hast und du sagst, hey, die schnellste Zeit ist Dennis gefahren mit, weiß ich nicht, 1:43,7, so, das klappt halt, ne? So diese
das, der Competition-Aspekt klappt bei jedem, der genau reinkommt. Ja? Also wir versuchen schon, das Competition-Format zu machen. Ja. Die Frage ist, wie sieht das Format aus und wie funktioniert es am besten? Vielleicht ist es auch am sinnvollsten, einfach Firmenligen zu machen. Ja? Du hast die Lounges immer in der Nähe, wo Büros sind und dann hat die eine Fußballliga, Firmenfußballliga, gibt es halt normale Menschen, die regelmäßig kleine Wettbewerbe bei uns fahren können. Vielleicht ist dieser Markt auch viel, viel größer. Ja? Du musst es gar nicht übertragen auf Twitch, sondern machst einfach so Highlight-Videos, je nachdem, wo dann die Zielgruppe ist. Ja? Aber wir merken schon Social. Auch, ja, Social, genau, also wir haben schon junge Athleten, die da sehr akribisch sind und denen ist es schon sehr, sehr wichtig. Also die kommen teilweise täglich zum Trainieren und fragen auch immer, was gibt es Neues und freuen sich dann auf die Competitions und fragen, was gibt's für Preise, und neben Cash-Preisen gibt's dann halt auch mal einen echten Trackday auf einer Rennstrecke, auch auf einer privaten Rennstrecke. Das sind natürlich Sachen, die sind für viele Menschen so einmalig, und das zieht natürlich schon ein bisschen an, zumindest auf der Fahrerseite. Ja.
Stell doch mal ein paar von den Dingern nach Berlin.
Glaube ich hin.
Nee, stell sie mal in Berlin in so eine Venue. Gibt's da nicht eine Gaming-Venue, die ich vielleicht auch kürzlich hier im Spielekeller war?
Zwei.
Hat er so lange Haare? Ja, weißt du, ja. Lange Haare.
Schick dir nochmal zwei oder drei.
Also ich habe da Mach's auch noch ein, zwei Sinn. Gedanken, wo man die mal hinstellen sollte, aber...
Ja, oder woanders hin, genau.
Gibt, irgendwo bei Krefeld? Gibt's da was?
Nee,
bei
da
Krefeld?
Nicht. Nee, da würde ich sie nicht hinstellen. Also.
Ah, okay. Also Köln auch.
Ich glaube, er meint das Experion. In Berlin, ja, ja. Köln, Hamburg.
Ja, und noch ein, zwei andere Orte, glaube ich, die sie machen können.
Ja, könnte Geht man so eine kleine also, Competition.
Ist das gut portabel? Also kann man so rent a rig oder so, dass man sagt, weißt du, ihr macht jetzt so für 2-3 Monate, stellt man die irgendwo hin?
Also tatsächlich haben wir diese Ideen, und was wir jetzt schon machen, ist, man bringt die Sachen zum Messen und extern, das funktioniert alles. Ich kann dir gar nicht sagen, ob wir schon mal eine Competition gemacht haben mit externen Simulatoren, aber also unmöglich ist das sicherlich nicht. Ja. Hätten wir Berlin, Köln und noch was, machen wir so eine kleine Deutschland-Competition, Hamburg. Ja.
Ich meine, das Experian, genauso Level, ich meine, Experian ist in 3 Standorten bald, macht total viel Sinn, aber nur, also ich glaube, die Locations können da gut miteinander arbeiten und gar nicht gegeneinander, meine Meinung.
Ja.
Lass uns doch gerne genau damit abschließen, wenn das für alle so fein ist. Ich fand es total spannend, André, vor allen Dingen auch mal ein bisschen tiefer reinschauen zu dürfen. Und ich glaube, wie schon gesagt, Herausforderungen sind in ähnlichen oder anderen Konstrukten sehr ähnlich, so rum macht es mehr Sinn. Mich hat es total gefreut. Ich hoffe, dass wir irgendwann in der Zukunft nochmal miteinander sprechen können und mal gucken, wo der Status quo ist.
Super
gern. Uns hat es total viel Spaß gemacht, mal tiefer reinschauen zu dürfen. Ich glaube, vielleicht auch als kleiner Aufruf, ne, wenn gute Ideen da sind und die Leute jetzt gesagt haben, hey, da ist doch eine Synergie, haut den Mann an. Ich glaube, LinkedIn verlinken wir sicherlich auch nochmal, damit André da auf kurzem Wege auch in Austausch gehen kann. Wir haben immer eine gute letzte Frage. Du hast ja auch ein riesiges Netzwerk. Wen würdest du gerne mal im Spielekeller sehen?
Wie vielte Folge ist es?
124.
Ja, unglaublich. 124. Ihr habt bis jetzt immer nur Deutschsprachige eingeladen oder hattet ihr auch mal?
Fast.
Okay.
Ja,
okay.
Also in den regulären Folgen schon.
Ja, in den regulären Folgen schon, ja.
Okay. Also habt ihr so Special-Folgen.
Wie viele Folgen hat denn der André davon gehört?
Die andere, in der ich noch war.
Uff.
Ich höre immer gern mal wieder rein, tatsächlich, im Auto. Sehr unregelmäßig, muss ich zugeben, aber ihr seid da in meiner Liste und ich höre immer mal wieder gern rein. Finde es immer spannend, diese offenen Austausche. Ja. Du, mich würde es natürlich sehr freuen, wenn sich mein alter lieber Kollege, der Herr Moritz Altmann, mal irgendwie zu euch in Podcast bewegen würde. Dann kann er vielleicht auch noch mal ein paar Geschichten erzählen. Der ist immer so ein bisschen, Mikrofon- und Kamerascheu, deswegen ist da vielleicht ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig, aber jetzt mit so einem Public Shoutout klappt es vielleicht.
Also ich weiß ja nicht, ob das alle auf dem Schirm haben, ne? Weil bei Sport 5 oder damals dann noch dann Lagardère Sport war der André ja einfach die absolute Rampensau und war ja überall und war ja das Gegenteil von Kamerascheu und der wurde ja überall hingeschickt, weil es nämlich echt, glaube ich, kein anderer machen wollte und weil es ja auch Spaß gemacht hat.
Also, total.
Also ich glaube, den Moritz in den Podcast zu bekommen, könnte tatsächlich schwierig werden.
Ja. Aber ein Versuch wert, definitiv.
Hey, you never know.
Ja.
Wir probieren es mal. Damit ganz liebe Grüße an Moritz. Und freuen uns, wenn du mit dabei bist. André, vielen, vielen Dank für die Insights. Vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut. Schön, dass ihr alle wieder zugehört habt. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. System shut down.